Ja, wie tief muss Gottes Liebe sein? Und ich hoffe, dass heute durch die Botschaft das auch noch mal beleuchtet wird. Ich habe die Tage von einer Frau gelesen, das ist die Irena Sendler. Kennt jemand diese Frau? Hat jemand schon mal von ihr gehört? Ja, so ein bisschen hier und da. Ich kannte sie tatsächlich vorher noch nicht. Eine Frau, die zur Zeit des Nationalsozialismus in Warschau gelebt hat. Sie hat Sozialwissenschaften studiert und dann auch irgendwann im Sozialamt von Warschau gearbeitet, in Polen. Und als die Nazis dann Polen überfallen haben, haben sie sich irgendwann gedacht, dass sie in Warschau ein Ghetto errichten, wo sie dann ganz viele Juden sozusagen in ein Stadtviertel von Warschau einsperren und dann dort sozusagen konzentriert halten. Und diese Frau, die hatte was übrig für die Juden. Und als Sozialarbeiterin hat sie grundsätzlich immer viele Anträge von Juden gefälscht, sodass es ihnen irgendwie zugute kam und sie davon profitiert haben. Und dann, als es soweit war und das Ghetto errichtet wurde, durfte da kein anderer rein. Und sie hat sich überlegt, wie komme ich da rein, um Menschen irgendwie was Gutes zu tun. Und so hat sie sich irgendwann überlegt, dass sie von dieser Hilfsorganisation, die dafür zuständig war, da so ein bisschen die Gesundheit zu überwachen, sich dadurch irgendwie dort einzuschmuggeln und Menschen zu befreien oder Menschen irgendwie zu helfen. Und so machte sie sich auf ihr Kleidungsstück an der Schulter ein weißes Kreuz, damit jeder der Soldaten, der Wächter wusste, okay, sie gehört zu diesen zu diesen Leuten der Gesundheitsbehörde und sie dürfen wir durchlassen und ihr tun wir nichts an. Und somit konnte sie, ich meine, fast über 2500 Kindern das Leben retten. Sie hat diese Kinder dann rausgeschmuggelt, gerade die krank wurden, und in polnischen Familien, in Kirchen untergebracht, und so haben ganz viele Kinder dann auch später den Holocaust überlebt und mussten da auch gar nicht erst hin. Sie selber allerdings wurde irgendwann erwischt und hat ja wirklich wie durch ein Wunder überlebt und ist auch ziemlich alt geworden. 2008 starb sie dann. Aber ich musste daran denken, wie sie da vor diesem Ghetto stand und das Einzige, was sie dort durchgebracht hat, das weiße Kreuz an der Schulter war. Und heute soll es auch um ein Zeichen gehen. Ich habe das Ganze überschrieben mit der Überschrift „Das Zeichen der Errettung". Anlehnen möchte ich das Ganze an der Aussage, die Jesus selbst getroffen hat im Matthäusevangelium, Kapitel 27. Das ist mein Blut des Bundes, Kapitel 26. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Zeichen sind in der Bibel immer ein wichtiges Merkmal. Oftmals ging es dabei um Leben und Tod. Wir denken zum Beispiel an Kain, als er seinen Bruder ermordet hat, war das Einzige, was ihn davor bewahrte, dass die Menschen wütend wurden und ihnen was antaten, ein Zeichen, womit Gott ihn versehen hat, damit ihn ja keiner anrührte. Es gibt verschiedene Gedanken darüber, was das sein könnte für ein Zeichen, was auch immer es war. Es war auf jeden Fall für ihn überlebenswichtig. Bei der Hure Rahab sehen wir das, dass sie ein rotes Seil aus dem Haus hängen ließ, damit die Eroberer, die Israeliten, genau wussten, wenn die Stadt Jericho erobert wird, dann dürfen wir den Menschen, die in diesem Haus sind, auf gar keinen Fall was antun. Der Hohepriester, habe ich auch letztens nachgelesen, der an seiner Stirn ein Stirnblatt aus Gold trug mit der Aufschrift „Heilig dem Herrn". Das war auch ein Kennzeichen, das er immer an seiner Stirn haben musste, gerade wenn die Opferdienste durchgeführt wurden. Das war Gott wichtig, dass er an der Stirn dieses Zeichen hatte. Und hatte auch eine bestimmte Bedeutung. Und in der Offenbarung sehen wir das zum Beispiel auch, dass Menschen, die gläubigen Menschen, die an Gott glauben, mit einem Zeichen versehen werden an der Stirn und so mit dem Gericht Gottes entkommen. Oder das, woran Jesus und seine Jünger vor 2000 Jahren irgendwann an diesen Abenden wie heute zurückgedacht haben, an das Passafest. Das Passafest das Fest, wo die Israeliten sich zurückerinnern sollten, zu der Geburtsstunde Israels. Es sind ja über 3000 Jahre, als das geschehen ist. Und in der Nacht sollten die Israeliten, die in der Gefangenschaft in Ägypten lebten, der Pharao wollte sie nicht ziehen lassen, 9 Plagen haben nicht gereicht, eine 10. musste her, die dann dafür sorgte, dass der Pharao einverstanden war und die Israeliten ziehen ließ. Dazu war es nötig, dass alle Familien ein reines, unbeflecktes Lamm opfern sollten und mit diesem Blut die Türpfosten bestreichen sollten. Und der Engel des Herrn wusste ganz genau Bescheid: In diesem Haus werde ich niemandem was antun. Daran hat Jesus zurückgedacht mit seinen Jüngern. Aber an diesem Abend hat er auch gleichzeitig ein neues Mahl eingeführt, das Abendmahl, das, was wir heute feiern. Ein Zeichen der Erinnerung an das größte und teuerste Werk Gottes. Wir essen das Brot, das für Jesu, das dafür steht, dass Jesu Leib gebrochen wurde, und trinken den Wein, der für uns das vergossene Blut darstellt, welches Jesus am Kreuz für unsere Sünden vergoss. Es gibt in der Geschichte Israels eine interessante Begebenheit, eine interessante Geschichte, die mich sehr stark an das Erlösungswerk von Jesus Christus erinnert. Und das möchte ich mit uns heute anschauen. Die Geschichte finden wir in Hesekiel Kapitel 9. Und das, was Hesekiel hier sieht, ist eine Darstellung Gottes, die bildhaft beschreibt, was in nächster Zeit dem Volk Israel zustoßen sollte. In dieser Geschichte gibt es einen König, der sein Herz ebenfalls verstockt, wie beim Fest des Passafestes oder wie bei dem Auszug von Ägypten. Es gibt ein Volk, das ihren Gott nicht mehr kennt und sich viel Blutschuld angehäuft hat. Und es gibt einen Tag, dem Gott dem Treiben ein Ende machen möchte. Es ist einer der dunkelsten Kapitel in Israels Geschichte. Und auch hier ist das Einzige, was den Menschen davor bewahrt, sein Leben zu verlieren, ein Zeichen an der Stirn, bei dem der Gerichtsengel weiß: Diesen Menschen, den darf ich nicht anfassen. Und in Vers 9, in Kapitel 9, lesen wir, was das Problem hier überhaupt ist, warum Gott hier ein Gericht über das Volk Israel darauf zukommen lässt. Und da heißt es: Die Missetat, so spricht Gott, die Missetat des Hauses Israels und Juda ist allzu groß. Es ist lauter Blutschuld im Lande und lauter Unrecht in der Stadt. Denn sie sprechen: Der Herr hat das Land verlassen, der Herr sieht uns nicht. Das Übel im Lande hat im größeren Ausmaß, hat ziemlich große Ausmaße angenommen, und es hat sich beim Volk eine falsche Sicherheit eingeschlichen. Gleichzeitig schien auch von Gottes Seite keine großartige Reaktion zu kommen, denn anscheinend konnten die so weitermachen, und man merkt auch, dass sie Gott irgendwann anfangen, nicht mehr ernst zu nehmen, ihn auch gar nicht mehr wirklich wahrnehmen und ihn sogar herunterstufen. Ja, in einer Position, wo er noch nicht mal in der Lage ist zu sehen, was in Israel überhaupt vor sich geht. Die Menschen beginnen Gott zu verharmlosen und wiegen sich in einer falschen Sicherheit. Kommt einem hier im Westen vielleicht auch irgendwie bekannt vor. Und deshalb beschließt Gott, jetzt lese ich die Verse 1 und 2, und Gott rief mit lauter Stimme vor meinen Ohren und sprach: Gekommen ist die Heimsuchung der Stadt, ein jeder habe sein Werkzeug zur Zerstörung in seiner Hand. Und siehe, da kamen 6 Männer auf dem Wege vom oberen Tor her, das gegen Norden liegt, und jeder hatte ein Werkzeug zum Zerschlagen in seiner Hand. Also Gott zieht hier einen Schlussstrich und sagt: Ich mache dem Treiben jetzt ein Ende. Und in dieser Vision erwählt Gott dazu 6 Männer, die mit Werkzeugen ausgerüstet werden, um die Stadt zu zerstören. Und das soll ein Bild dafür sein, dass die Menschen, die diesen grauenhaften Zustand Israels zugeneigt sind, die das okay finden, was da abgeht, dass diese Menschen zur Rechenschaft gezogen werden sollen. Eine Ausnahme bei diesen sechs Männern bildet ein Mann, der nicht mit Werkzeug ausgerüstet ist, sondern mit Schreibmaterial. Und das erwähnt er hier weiter in Vers 2 und sagt: Aber es war einer unter ihnen, der hatte ein Kleid von Leinwand an und ein Schreibzeug an seiner Seite. Da denkt man auch erstmal, okay, interessant, die anderen kriegen Werkzeuge zu zerstören, er bekommt Schreibmaterial. Der Mann spielt auf jeden Fall noch eine sehr wichtige Rolle, aber erst einmal versammeln diese sechs Männer sich am goldenen oder am bronzenen Altar und von da aus soll dieses Gericht über Jerusalem losgehen. Gleichzeitig passiert auch etwas Einmaliges, was es so zuvor noch nicht gegeben hat und auch die Tragweite dieses Niedergangs von Jerusalem deutlich machen soll. Die Herrlichkeit Gottes, die seit über 800 Jahren durch alle guten und schlechten Zeiten Israels im allerheiligsten Raum im Tempel war, zieht hier aus. Das lesen wir in Vers 3. Und sie bewegt sich vom allerheiligsten Raum rüber zur Schwelle des Tempels. Das hat es so zuvor noch nicht gegeben und das macht deutlich, hier steht etwas Verheerendes bevor. Aber zuvor bekommt der Schreiber noch eine Aufgabe. Er soll nämlich diejenigen, die nicht mit dem Lebensstil der Israeliten einverstanden waren und Gott weiterhin treu waren, diese Leute soll er mit einem Zeichen markieren. Und diese Menschen sollten dann verschont bleiben. Und so geht es los. Gott achtet darauf, dass die fünf Männer und auch der sechste ihre Arbeit sehr sorgfältig nachgehen. Sie sollen ja niemanden verschonen, aber auch gleichzeitig niemanden ein Haar krümmen, der ein Zeichen auf der Stirn hat. Hesekiel befindet sich mitten unter den Menschen und sieht das alles mit. Wie geht es ihm dabei? Er ist entsetzt. Er kann es nicht fassen, wie erbarmungslos Gott hier sein kann. Und bringt es zum Ausdruck in Vers 8 und sagt: Und als sie die erschlagen hatten, war ich noch übrig. Und ich fiel auf mein Angesicht, schrie und sprach: Ach Herr, willst du denn den ganzen Rest Israels verderben, dass du deinen Zorn so ausschüttest über Jerusalem? Die Bibel lehrt uns an vielen Stellen, dass Gott sehr langsam zum Zorn ist. Gerade die Propheten machen das an vielen Stellen deutlich. Gott hat eine wirklich göttliche Geduld, die wir Menschen uns nur zu oft hoffen oder erwünschen. Das Volk wurde unzählige Male zur Umkehr aufgerufen und schaut man sich das Alte Testament an, dann merkt man, dass die Botschaften voll sind davon, wie Gott versucht, das Volk wieder für sich gewinnen. Ich habe letztens noch mit einem Bruder darüber gesprochen, warum ist im Alten Testament, warum sind da, nehmen die Prophetenbücher einen so großen Anteil und konzentrieren sich alle ja, auf ein Geschehenes. Und es wird deutlich, dass das, was hier passiert, eine ganz große Tragweite hat und verheerende Folgen für das Volk Israel mit sich bringt. Und Gott versucht mit allen Mitteln, und er macht es gerade an dem Propheten Hesekiel sehr deutlich, versucht er das Volk zu warnen, zu zeigen, da wo ihr hingeht, dieser Weg, der führt voll und ganz ins Verderben. Aber die Zustände im Volk, die sind einfach grauenhaft. Das Volk treibt es immer schlimmer und man kann sich vorstellen, so wie Gott es hier sagt, müssen da Zustände herrschen, wie im Dschungel fressen oder gefressen werden. Und sie finden das auch noch in Ordnung so. Und so lesen wir in Versen 9 und 10, und Gott sprach: Die Missetat des Hauses Israels und Juda, so antwortet er auf die Frage von Hesekiel, die Missetat von, des Hauses Israels und Juda ist allzu groß, es ist lauter Blutschuld im Lande und lauter Unrecht in der Stadt, denn sie sprechen: Der Herr hat das Land verlassen, der Herr sieht uns nicht. Darum soll mein Auge ohne Mitleid auf sie blicken. Ich will auch nicht gnädig sein, sondern will ihr Tun auf ihren Kopf kommen lassen. Dann heißt es zum Schluss: Und siehe, der Mann, der das Kleid von Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite, antwortete und sprach: Ich habe getan, wie du mir geboten hast. Wie viele er jetzt damit gekennzeichnet hat, wird hier in dem Text nicht ganz deutlich, aber ich habe den Eindruck, dass es so gut wie keiner war. Und dieses Ereignis war ein geschichtliches Ereignis. Das, was er hier sieht, das ist nur eine Vision, aber sie verdeutlicht das, was bald in nächster Zukunft geschehen sollte. Und tatsächlich kamen dann irgendwann die Babylonier, so wie hier auch beschrieben, über den Norden her. Und Jerusalem wurde immer vom Norden aus angegriffen. Sie überrümpelten die Stadt, eroberten sie und es geschahen dort an diesem Tag oder an diesen Tagen furchtbare Dinge. Und die überlebten, wurden weggeführt nach Babylon. Also es ging sehr, sehr schlecht für das Volk Israel aus. Aber ich habe das so gelesen und dachte mir so, eine gewisse Ähnlichkeit oder ein zentraler Punkt dieser Geschichte finden wir auch im Evangelium wieder. Das ist die dunkle Seite des Evangeliums. Und ich musste darüber nachdenken, dass dieses Ereignis, wie es hier beschrieben ist, viele Parallelen aufweist zum Evangelium. Denn zwischen Gott und Mensch besteht eine grundsätzliche Feindschaft. Das macht der Römerbrief zum Beispiel deutlich. Grund dafür ist die Sünde, von der kein Mensch ausgenommen ist. Und Jesaja, finde ich, bringt das auch wunderbar zum Ausdruck, wenn er sagt: Wir gingen alle in die Irre wie Schafe und ein jeder sah auf seinem Weg. Und hatte der Mensch vor dem Sündenfall ein Urvertrauen, wie es ein Kind zu den Eltern hat, so hatte es nach dem Sündenfall ein absolutes Missvertrauen zu seinem Schöpfer. Und wir Menschen treiben es mit unserer Sünde auch immer weiter und steuern unaufhaltsam auf das, wie Jesus es nannte, das jüngste Gericht zu. Und so wie hier bei Hesekiel Gott einen Termin festgesetzt hat, vor dem Jerusalem nicht entfliehen konnte, so ist es auch bei einem jedem Menschen festgesetzt. Diesem jüngsten Tage kann man nicht entfliehen, so wenig wie seinem Tod. Man kann dem nicht entkommen. Und Gott schickt, bildlich gesehen, diese 5 Männer los, um alle, die irgendwie Schuld aufgeladen haben, zu zerstören. Diese Männer sind absolut skrupellos und sehr gründlich in ihrer Arbeit. Sie kennen kein Erbarmen. Das Einzige, was sie davon abhält, uns zu zerstören, das ist das Zeichen an der Stirn, das wir tragen. Und interessant ist hier in Hesekiel 9 das Wort Zeichen. Ich habe das mal nachgeschlagen und das Wort Zeichen, das ist im Althebräischen das Wort Taf. Und Taf, das ist ein kleines T. Das wurde immer genutzt, um eine Unterschrift zu setzen oder oftmals genutzt, um eine Unterschrift zu setzen oder eine Markierung zu kennzeichnen. Da hat man immer dieses kleine T hingemacht. Das ist der letzte Buchstabe des Alphabets und im Althebräischen stellt das tatsächlich ein kleines T dar, was, wie wir wissen, das Bild eines Kreuzes ist. Und genau dieses Taf, dieses T, zeichnete der Schreiber an die Stirn eines jeden Menschen, der nicht mit dem Lebensstil Israels einverstanden war. Es gibt sogar Übersetzungen, die schreiben nicht ein Kennzeichen auf die Stirn, sondern ein Kreuz auf die Stirn. Gewisse Übersetzungen haben das dann so übersetzt. Und ich fand es einfach wunderbar, diese Überleitung zu uns zu sehen. Und wird einem hier auch sehr schnell deutlich. Denn das Einzige, was uns davor bewahrt, am jüngsten Tage gerichtet zu werden, das ist dieses Kreuz an der Stirn, wenn wir bei diesem Bild bleiben. Es wurde das Kreuz auf der Stirn bei uns Menschen, bei uns Christen, wurde aber nicht mit Tinte aufgeschrieben, sondern mit dem Blut von Jesus Christus. Und ich musste dann die Stelle an Römer Kapitel 5, Verse 8 und 9 denken. Die bringen das wunderbar zum Ausdruck. Und dort heißt es: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Das Zeichen an unserer Stirn ist das Blut von Jesus Christus. Er hat uns sozusagen ein blutiges Kreuz auf die Stirn gemalt, um bei diesem Bild zu bleiben. Davor machen die Gerichtsengel halt, diese fünf Männer. Sie kommen auf uns zu und sie sehen das Kreuz und wissen sofort, den dürfen wir nicht anfassen. Der ist absolut rein, der ist absolut gerecht, absolut schuldenfrei. Aber wir Christen, wir kennen uns nur zu gut. Wir wissen ganz genau um unsere Sünden, um unsere Fehler, die oftmals eine ganz große Liste aufweisen können. Warum sind wir jetzt absolut rein von jeder Sünde? Das Besondere im Evangelium ist, wenn wir das auf dieses Bild von Hesekiel hier übertragen wollen, dass in der Stadt, über die Gottes Gericht wütet, nicht nur wir drinne stehen, sondern Jesus Christus mitten unter uns. Der Richter höchstpersönlich, der eigentlich hier Gericht ausüben sollte, stellt im Evangelium sich mitten unter die Sünden. Der, der nie von einer Sünde wusste. Er stellt sich dorthin. Die Gerichtsmänner, die kommen auf uns zu, kommen auf mich zu. Sie sehen das Merkmal an meiner Stirn und gehen an mir vorüber. Und bildlich gesehen können wir da weiterschauen und sagen, diese Gerichtsmänner kommen auf Jesus Christus zu. Er hat kein Kennzeichen. Und in diesem Moment ist es dann so, dass meine ganze Sünde, die ich habe, die ganzen Fehler, die ich begangen habe, voll und ganz auf Jesus Christus drauf lasten. Die Gerichtsmänner gehen an mir vorbei, aber sie lassen ihren kompletten Gotteszorn an Jesus Christus aus. Er wird in keinster Weise verschont und bekommt das volle Ausmaß göttlichen Gerichts zu spüren. In einem Choral wird dieses Ereignis folgendermaßen festgehalten. Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich, Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Das Zeichen der Erlösung ist das Blut Jesu Christi. Und Jesus selbst sagt beim Abendmahl, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Und das ist der gewaltige Unterschied zwischen dieser Vision in Hesekiel und dem Evangelium. Denn in diesem größten Gericht, das Gott über seinen Sohn auslässt, wo wir den Zorn Gottes im vollen Maße sehen, sehen wir auch gleichzeitig die volle und absolut überschwängliche Liebe Gottes. Dass er seinen einzigen Sohn, das Beste, was er hat, das Teuerste, was er hat, für uns hingibt, der für unsere Sünden bezahlt und am Kreuz stirbt. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Das ist die frohe Botschaft. Das ist das Evangelium. Es beginnt mit einem Schrecken, aber endet mit einer, göttlichen Liebe. Und das Schöne ist, dass an diesem jüngsten Gericht wir dann absolut rein und gerecht vor Gott stehen werden. Jesus selbst sagte, Viktor hat es eben vorgelesen aus Johannes 6, dass er am jüngsten Tage alle, die an ihn glauben, auferwecken wird zum ewigen Leben. Die werden nicht gerichtet. Da gibt es nichts zu richten. Die sind absolut rein. Und das alles, weil Jesus für uns bezahlt hat. Ich wünsche, dass dieses Bild aus Hesekiel Kapitel 9 uns heute Abend wieder näher an das Kreuz bringt und wir beim Abendmahl in eine tiefe Gemeinschaft mit Gott treten können. Ich wünsche uns, dass wir dieses Ereignis niemals anfangen, irgendwie zu verharmlosen oder irgendwie als eine gewöhnliche Tradition abgeben, sondern dass wir immer tiefer in das Erlösungswerk Gottes eintauchen können und immer tiefer in die Liebe Gottes, so wie Paulus auch für die Epheser zum Beispiel betet. Und am Ende wir Gott alle Ehre geben für seine Liebe zu uns Menschen, die er uns durch Jesus Christus gezeigt hat. Amen.